Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Second Chance.
Das ist ein Rosenberg. Boah, das macht Sinn. Die Statistiken bitte.
Ja, Second Chance ist 2019 rausgekommen bei der Edition Spielwiese im Vertrieb von Pegasus. 2020 hat es eine Neuauflage bekommen, die komplett anders aussieht. Also das Spiel ist komplett gleich, aber die Neuauflage sieht ganz anders aus. Also man würde sie nicht sofort erkennen.
Und bunter, ja?
Viel bunter.
Knalliger, nicht in diesen Pastelltönen, die wir hier haben.
Ja, und nicht mit Blumen und so, sondern...
Aber dann müssen wir das Ganze nochmal testen, weil sonst geht vielleicht dieses Meditative weg.
Ich habe das ja mit der anderen Ausgabe schon gespielt.
Ah.
Wie Björn.
Da bin ich gespannt auf den Vergleich.
Wie Björn gerade schon gesagt hat, es ist ein Uwe Rosenberg. Das Ranking auf BGG ist 6,7. Es hat eine Schwierigkeitsstufe von 1,18 von 5. Und man kann es mit 1 bis 6 SpielerInnen spielen, offiziell auf der Packung. Am besten sagt die Community von BGG, von Boardgame Geek, dass es mit 2 bis 4 SpielerInnen ist.
Und dazu haben wir eine ganz dezidierte Meinung, die wir am Ende bzw. gleich auf jeden Fall ausführlich diskutieren werden.
Eigenartigerweise steht da, dass eine Partie 10 bis 15 Minuten dauert. Das habe ich noch nie erlebt.
Nee.
Also keine Ahnung, wie die malen. Wir schaffen das nicht. Und es ist ab 8 Jahren und das würde ich halt auch sagen, dass das stimmt. All-Time-Played ist dieses Spiel auf BGG 14.932 Mal. Diesen Monat ist es noch 10 Mal getrackt worden. Im Besitz ist es 2.783 Mal. Im Overall-Rank, also der Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist, ist Second Chance an 2.283. Und auf der Family-Rank-Liste auf 661. Das war's mit den Statistiken.
Also ein gemütliches Familienspiel. Mit so ziemlich gar nicht gegeneinander, ne?
Genau, also man malt hier. Also was ist Second Chance?
Es ist nicht kooperativ.
Es ist nicht kooperativ.
Wir haben vor uns ein 9x9 großes Spielfeld aus Kästchen, wie ein Karo-Papierblatt. In der Mitte ist ein kleiner Punkt. Da muss man das Startteil irgendwie unterbringen.
Und das Startteil hat immer 8 Kästchen, also umfasst 8 Kästchen. Das hat auch verschiedene Formen.
Und eins dieser muss halt in der Mitte sein. Und ab dann kann man auch da, wo man will, oder muss man angrenzen?
Nee, man kann malen, wo man möchte.
Man kann malen, wo man möchte. Man hat halt diese riesige Auswahl aus, Tetris-Teile ist zu wenig weit gegriffen, weil es sind die Tetris-Teile auch, aber es sind auch 3er, 2er, 1er.
Bis zu 7ern hoch
in allen möglichen Formen. Und Farben auch, aber die Farben spielen überhaupt keine Rolle.
Nee. Und mal gibt's davon dieses Teil nur einmal und mal gibt's das Teil dreimal zum Beispiel.
Genau, ganz wichtig ist oft, um irgendwie noch ein Kästchen auszufüllen, der Einer-Punkt, den gibt es bis zu dreimal. Aber die intelligente Spielmechanik sorgt dafür, dass wir unter Umständen schlechtestenfalls auch gar nicht für alle zu Gesicht bekommen.
Genau, denn es werden immer, diese ganzen Teile sind auf Karten aufgemalt und es werden immer 2 Karten aufgedeckt und jeder darf sich dann dafür entscheiden, welches der beiden Kartenteile er malt.
Zum Beispiel liegt dann ein Tetris L und ein Zweier und dann kann man sich überlegen, nimmt man das Tetris L oder das Zweier, man kann das drehen, spiegeln, wie man will und dann zeichnet man das ein, irgendwo auf seinen Block.
Genau. Und dann dreht man wieder 2 Karten um und man entscheidet sich wieder. Also man nimmt sich hier nichts weg. Es ist nicht so, dass wenn der eine das teilnimmt, darf der andere das nicht mehr nehmen, sondern das geschieht zeitgleich. Und man malt halt immer die verschiedenen Teile ein. Und im Idealfall auch so, dass man die voneinander unterscheiden kann, damit man so ein bisschen auch sieht, was eingezeichnet wurde.
Genau, so dass man nachvollziehen kann, wo, wer, was, welches Teil eingezeichnet hat. Ja, und man versucht seinen ganzen Spielplan voll zu puzzeln so. Insofern ist es ja, es ist ein Derivat von dem Uwe Rosenberg Puzzle-Konglomerat. Ha, 2 Fremdworte in einem Abschnitt benutzt. Ich bin sehr stolz auf mich. Es ist daher gekommen. Ne? Rosenberg entwickelt ja immer so einige Ideen in verschiedene Richtungen weiter und legt die dann auf Eis und entwickelt die dann individuell weiter. Was eine spannende Arbeitsweise ist, aber dazu an anderer Stelle bestimmt irgendwann mal. Es ist halt noch interessant, dass man hier nicht als erstes fertig sein muss und das Ding voll haben muss. Das klappt auch nur so gerade ganz, vielleicht überhaupt, wenn überhaupt gar nicht.
Genau, denn es geht eigentlich nur darum, so gut wie möglich das Teil voll zu haben. Das heißt, manchmal kann es sich auch lohnen, eher die kleinen Teile zu nehmen als die großen. Denn man ist bis zum Schluss so lange dran, bis man nicht mehr einzeichnen kann. Und wenn man in irgendjemand an dem Punkt ist, dass er sagt, von den beiden Teilen, die aufgedeckt wurden, kann ich keins mehr einzeichnen.
Weil die zu groß sind und nicht mehr da reinpassen im Freundesspielfeld.
Dann gibt es eine Second Chance, deswegen heißt das Spiel so. Dann gibt es eine zweite Chance und es wird noch eine Karte umgedreht aus dem ganzen Stapel.
Nur für diese eine Person.
Und wenn das dann noch geht, wenn diese Person das dann noch einzeichnen kann, dann ist die komplett weiter im Spiel.
Ansonsten?
Wenn nicht, ist sie raus. Dann darf man, wenn man die erste Spielerin ist, darf man eine 1 reinschreiben. Das ist dann eine Zahl, die auch nochmal, das ist ein ausgefülltes Feld.
Also noch ein Feldchen.
Genau, und dann ist man raus. Und dann muss man ein bisschen zugucken, solange wir die anderen weiterspielen.
Aber wenn man sich nicht ganz ganz wirr gebaut hat, dann ist das ziemlich gleichzeitig. Also ich habe das kaum erlebt, dass das dann noch länger als wie 2-3 Runden geht.
Genau, es ist halt einfach so, dass wenn gerade zum Schluss die zwei große Teile zusammen aufgedeckt werden, ist die Chance relativ groß, dass keiner mehr einzeichnen kann, weil die halt immer mindestens 3 breit sind. Und wenn man dafür keine Felder mehr hat, dann geht das einfach nicht.
Und dann zählt man alle Felder?
Die frei sind.
Und
wer die wenigsten freien Felder hat, hat gewonnen.
Ich hätte es jetzt andersrum erklärt, aber so ist wahrscheinlich auch sinnvoller.
Zählst du immer die Felder, die du bemalt hast? Da bist du ja viel länger dran.
Ja, es sind ja maximal 81 Felder, die man dann zählen kann.
Ja.
Nein, natürlich zählt man eben.
Das Schöne an dem Spiel ist, dass man es sehr individuell spielen kann, so wie gerade die Gruppe drauf ist. Also, wenn ich nur Bleistifte habe, haben wir zum Beispiel immer Muster reingemalt. Und das kommt dann halt auch immer drauf an, wer wie gerne Muster malt. Also meine sehen immer total schrecklich aus, während Björn irgendwelche Batman-Zeichen und sonst irgendwas reingemalt hat schon. Ich habe die alle aufgehoben. Das ist für mich immer ein Fest, mir die Second Chance Blätter anzuschauen. Ich bin da relativ unkreativ. Womit wir dann in letzter Zeit angefangen haben, ist die einfach mit Buntstiften auszumalen. Das ist viel einfacher, weil dann hat man einfach unterschiedliche Farben und muss nur ausmalen.
Ja. Man könnte, wie gesagt, auch alles in einer Farbe machen, aber es wird dann schnell unübersichtlich. Wichtig ist, dass man halt deutlich macht, welches ausgemalt ist und welches nicht ausgemalt ist. Das ist auch so eine Sache, wo man Spieler unterschiedlichen Typs dann abholen kann. Und wenn man dann Downtime hat, weil andere noch überlegen, wo sie ihr Teil reinzeichnen wollen, weil es passiert ja alles gleichzeitig.
Dann zeichne ich einfach ein schöneres Muster rein.
Genau, dann kann man halt anfangen, da bessere, schönere Muster reinzumachen oder sich was dazu überlegen.
Ja, und das sieht man auch in den ganzen Zetteln, die so in meiner Second Chance Schachtel liegen. Da sind teilweise totale Kunstwerke dabei. Und meine Zettel.
Die Unkreativen machen einfach nur Buchstaben dann rein. Das finde ich ein bisschen witzlos, aber hey. Nichts gegen Buchstaben. Ja, und das ist auch schon das ganze Spiel, ne?
Genau. Also wichtig ist, es gibt eine Übersicht aller Teile, die drin ist, für die Leute, die halt schon darauf vielleicht ein bisschen hinarbeiten wollen, was sie sich freilassen oder sich merken können, welche Teile sind schon draußen oder so.
Ja, aber die Frage kommt ja auch dann auf, also wenn ich dann hier in der Ecke das so male, dass in diese Ecke nur noch ein Zweier reinpasst, dann hört man oft die Frage, wie viele Zweier sind denn überhaupt drin? Wir hatten ja eben schon eins oder so. Genau. Und dann kann man da kurz auf die Übersicht gucken und wissen, aha, 3 Zweier gibt's insgesamt. Und dadurch, dass aber individuell bei der zweiten Chance, bei der Second Chance, jemand anderes einen extra Teil bekommt, was dann für alle raus ist, das macht dann diesen Unsicherheitsfaktor auch, ne? Also, oder wenn halt 2 Einser kommen, dann hast du halt auch wieder eins raus, ne? Und das ist, es ist ein simples Spiel, aber gute, simple Spiele haben ja oft clevere Mechaniken. Und das sehe ich schon als eine clevere Mechanik an.
Ja, vor allen Dingen, dass man dann halt wieder reinkommen kann. Also es ist nicht, wenn du jetzt einmal Pech hattest und du kannst das Teil überhaupt nicht mehr zeichnen, dann hast du nochmal eine Chance, du hast nochmal einen kleinen Glücksanteil, einen Teil zu bekommen, was du einzeichnen kannst. Und dann bist du ja komplett nochmal weiter dabei.
Und dann kannst du ja nochmal eine Second Chance bekommen.
Genau, die kannst du so oft bekommen, wie du willst.
Die Third Chance.
Eigentlich wäre es aber.
Aber das habe ich auch noch nie erlebt, weil wenn man schon an dem Punkt ist, wo man kaum was einzeichnen kann, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Second Chance dann auch.
Es muss halt ein kleines Teil sein.
Greift, das wird dann halt schwierig, ne?
Genau. Ja, wir wollten was zur Spieleranzahl sagen.
Oh ja. Man sollte es nicht glauben, dieses Spiel eignet sich ganz, ganz hervorragend in der Schule zu spielen mit einer ganzen Klasse. Weil man braucht halt für jedes Kind ein 9x9 großes Feld mit einem Punkt in der Mitte. Und
ja, du hast es jetzt für deine Klasse nochmal vorbereitet, was ich auch nutze, was ich total gut finde. Du hast einfach die Anfangsteile
genau
alle einmal irgendwie eingezeichnet und dann wird das verteilt. Dann hat man diesen Punkt auch nicht, dass die Schüler und Schülerinnen überlegen müssen,
wo sie denn ihr erstes Teil reinzeichnen müssen.
Genau, oder? Sondern das ist einfach vorgegeben. Das bringt jetzt auch, glaube ich, nicht große Vor- oder Nachteile.
Genau. Und dann kann man sofort loslegen und dann je nachdem, was ihr so habt. Also es gibt die Möglichkeit, mit welchen Tafeln ihr so arbeitet. Wenn ihr eine Kreidetafel habt, dann könnt ihr die Teile an die Kreidetafel malen. Die haben ja oft dann auch so ein kariertes Muster auf einer Seite.
Genau, und ich muss sagen, ich habe ja gedacht, das ist total aufwendig. Aber ich habe es letztens gemacht, weil ich es auch bei mir gespielt habe in der Grundschule. Und wir haben nur Kreidetafeln. Ich habe keine andere Chance. Ich habe aber zum Glück sogar zwei karierte Tafeln. Das heißt, ich konnte immer das eine teilweise schon vorbereiten fürs andere. Es ist nicht so viel Arbeit, wie man sich das vorstellt. Und es ging eigentlich recht gut an der Kreidetafel.
Wenn ihr ein Whiteboard habt mit einem Whiteboard-Marker, dann könnt ihr einfach das Gittermuster mit einzeichnen und dann ist eigentlich auch klar, wie das Teil aussieht. Selbst wenn das ein bisschen freihändig schief aussieht, dann kann man immer noch sehen, wie so ein Tetris L aussieht, wenn man einfach die kleinen Kästchen da, diese Gitterstruktur mit reinmalt. Auch bei den größeren. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Damit habe ich schon Erfahrung gemacht. Aber das Eleganteste ist natürlich die Dokumentenkamera, die bei uns zumindest immer mehr die Overhead-Projektoren, wir haben noch Overhead-Projektoren, ersetzt. Und dann kann man prima die beiden Karten einfach da drunter legen. Und auch immer an die Seite dann die Übersicht legen, sodass die alle Schüler immer sehen können.
Genau, das fehlt natürlich, wenn man die Tafeln, wenn man die Kreidetafel hat oder das Whiteboard, fehlt die Möglichkeit. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass für meine SchülerInnen das so wichtig war.
Ja. Und das Spannende ist auch, dass dann halt wirklich man jedes Kind kann sich da halt wiederfinden. Wenn du halt die zeichnerischen Kinder hast oder die wenn sich jemand langweilt, kann er anfangen zu malen, was ja auch erwünscht ist. Und das ist ja, also das Gute an dem Spiel ist halt wirklich, dass die Kinder dann auch beschäftigt sind, wenn es mal gerade ein bisschen länger dauert. Das ist wirklich spannend. Man muss natürlich gucken, dass alle mitkommen, wenn das dann etwas länger dauert. Aber das je nach Gruppendynamik ist das dann auch, jede Klasse ist anders. Einige wollten dann stolz präsentieren, was sie gemalt haben, wie sie gemalt haben und wollten das auch noch präsentieren. Also da gibt's ein ganz großes Potenzial, das halt in Schulen zu benutzen. Und es ist halt kontaktlos, ne? Also genau. Du sitzt halt vorne und machst das an dem Overhead-Projektor. Und die Schüler sitzen an ihrem Platz und gucken halt einfach nur nach vorne und haben einen Stift und die Fotokopie von dem Spielfeld.
Genau, also für mich gerade, wenn ihr eine Vertretungsstunde machen müsst und ihr wisst nicht genau, was ihr machen sollt, ist das für mich eine perfekte Überlegung, denn es man übt ja trotzdem was mit dem Spiel. Also es ist ja nicht so, die Schüler üben Spiegeln. Drehen. Das klingt jetzt vielleicht so, ach ja, das kann man ja mal eben. Es ist aber je nach Alter und je nach Schulform, ist es auf jeden Fall eine Übung, die den Schülern gut tut. Überlegen, mitgucken, welche Plättchen waren schon da, was kann noch kommen und so weiter. Also ich empfinde das gerade als eine der perfekten Vertretungsstunden, die man machen kann. Ja. Oder auch als schöne Stunden zum Schluss.
Ja, wenn man dann halt mal so eine Stunde braucht. Und ja, ich meine, natürlich lernt man in jedem Spiel irgendwas. Man kann ja nicht lernen, aber hier ist es schon eindeutig der mathematische, räumliche Bezug, dass man halt drehen und spiegeln kann, die Dinger. Also das ist schon ganz deutlich, ja.
Genau,
also.
Und ich habe es halt ab der dritten Klasse gespielt. Da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr helfen oder vielleicht nochmal erklären. Ich habe dann zum Beispiel gespiegelte Form oder gedrehte Form nochmal an die Tafel gemalt, wenn ein Schüler das nicht konnte.
Na gut, in der Grundschule ist das wahrscheinlich sogar noch sinnvoll, ne? Später ist das dann halt auch. Wobei, ich habe dann auch die Jungs gehabt, die sagten, langweilig malen. Und einige ziehen sich dann auch komplett raus, aber dann hieß es irgendwann später, spielen wir wieder das Spiel? Nee, oh, schade. Also. Das ist dann schon als nicht so schlecht empfunden worden.
Genau, aber deswegen diese 10 bis 15 Minuten hatte ich auch weder in der Erwachsenenrunde noch in der normalen Jugendrunde mit zwei bis vier SpielerInnen, sondern man kann so ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten rechnen. Also es ist genauso eine Schulstunde, würde ich sagen.
Ja, wenn es das erste Mal ist. Also ich glaube, ich schaffe das mittlerweile dann so in 25 bis 30 Minuten. Und auch die Schüler, die das dann schon mal gespielt haben, da kriegt man dann auch zwei Partien in einer Stunde hin. Aber man kann das natürlich in die Länge ziehen, wenn man das möchte, und dann auf alle warten und anfordern, die noch ein bisschen schöner zu machen und so. Aber ja, das kann man ja dann individuell gestalten, wie man das möchte. Aber es ist halt nicht nur für Lehrer, ne? Es ist halt auch ein Spiel für jedermann eigentlich, ne? Es ist ein nettes, wirklich nettes Familienspiel, wo jeder am Tisch dann in seinem Tempo auch sitzen kann. Es tut nicht weh. Zeichnen
kann.
Man kann sich bei unterhalten. Das ist halt nichts, wo man großartig nachdenken muss, außer wo setzt sich das Teil jetzt hin und dann hat man was zu tun. Es ist halt jenseits dieser Spiele, wo man immer die ganze Zeit irgendwelche strategischen Abwägungen schafft, sondern es ist ein Spiel, wo man am Tisch sitzen kann und sich dabei unterhalten kann, ne? Also gut unterhalten kann. Und solche Spiele bevorzugen ja einige Menschen auch, ne?
Genau. Obwohl ich jetzt sagen würde, ich glaube, wenn ich es nicht in der Schule spielen würde, würde es wegkommen. Für die Schule absolute Empfehlung und da bleibt es auf jeden Fall. Also es bleibt sozusagen in der Schulsammlung.
Ja gut, du hast ja auch deine Jugendgruppen gehabt, mit denen hast du ja auch gerne mal rausgeholt.
Genau. Und
für wenig Spieler, ja, nee, also ich würde andere Absacker spielen oder wenn ich nicht bei nachdenken muss, würde ich halt sowas wie Gloomhaven spielen, aber nein. Nee, aber...
Also ich würde auch eher Kartenspiele auf den Tisch bringen als das jetzt als Absacker.
Ja, aber es hat durchaus seine Berechtigung und es ist halt... simpel und genial. Also es ist das, was es macht, macht es richtig gut und durch diese Skalierung auf die großen Gruppen ist das definitiv ein Keeper, wenn auch beruflich. Ne? Also ja, kann weg. Aber ist schön. Für
ja, bleibt in der Schulsammlung. Und da habe ich nämlich auch das neue Second Chance.
Okay.
Weshalb ich es da schon gespielt habe. Es ist einfach nur bunter und die erste Edition hat halt Blumenmuster, das ist halt alles ein bisschen lieblicher. Und das ist dann in der neuen Version, ist es halt einfach bunt und Tetris-mäßiger, moderner.
Wobei, nee, ich würde es tatsächlich, glaube ich, doch eher behalten aus dem Grund. Ja, nee, aus dem Grund, wenn die Kinder ein bisschen älter werden und man weiß nicht, wie sich die Kinder so entwickeln, vielleicht wird das Lieblingsspiel von einem Kind, was gerne malt. Ne? Also insofern, wenn man weiß es nicht, bevor man es nicht angeboten hat und wenn es dann in dem Alter ist, wo es das spielen kann, dann wäre das vielleicht auch was für einige jüngere Kinder, die um sie generell an den Tisch zu bringen, um überhaupt zu spielen, weil das ist ja auch manchmal ein Problem, dass Kinder gar nicht gerne Brettspiele, schon gar nicht mit ihren Eltern spielen wollen. Und dann doch aus dem Grund, ich glaube, aus diesem Grund würde ich es behalten, aus ganz persönlicher Sicht. Okay. Ne?
Was ich halt am interessantesten fand, war, dass das ein Spiel war, was du überhaupt nicht gemocht hast. Und sobald du angefangen hast, es in der Schule zu spielen, hast du einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel bekommen.
Ja, ich habe es immer mitgespielt. Also ich habe mich ja nie geweigert. So war es das ja nicht. Also nicht gemocht ist. Ich erkenne die Genialität in den Mechaniken. Das ist großartig, was da geleistet wurde. Und diesen Einstieg von Komponenten, die jeder kennt, ne? Also wo wirklich jeder abgeholt wird, ne? Und ja, Enthusiasten mögen dann wirklich die Tetris-Teile da drin erkennen. Aber ich glaube, da gibt es andere Spiele wie Projekt L, wo das dann auch ein bisschen mehr das Tetris-Gefühl rüberkommt. Ne? Aber ja, nee, solides Ding, super solides Ding.
Genau, für die Schule, finde ich, guckt es euch auf jeden Fall an. Und alle anderen, die gern ein leichtes, schönes Spiel für vorher oder nachher möchten oder einfach für das lockere Nebenherspielen beim Kuchen, schaut euch Second Chance an.
Könnte halt das Lieblingsspiel eines eurer Kinder werden oder irgendwann sein. Und dafür, ganz persönlich, würde ich das halt auch behalten dann.
Okay.
Wenn ich mir das so recht überlege.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Wenn wir uns wieder die Frage stellen.
Ist das gut oder kann das weg?
Oder kann das weg? Tschüss.